das war der erbärmlichste Klatscher wieder mal seit Wochen oder seit Monaten. Das
aber ich, furchtbar. Ich habe dich ein bisschen gehört. Das heißt, wir waren nicht ganz so synchron, wie wir sonst sind. Das ist ein bisschen enttäuschend.
Ja, aber ich war so beschämt von meinem Klatscher, dass ich einfach überhört habe, wahrscheinlich dein Klatschen.
Okay, das kann auch sein.
Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Musik?
Hi, hier sind Dennis und Norbert aus Leipzig live. Wir sind zum ersten Mal zusammen und hocken hier und machen für euch einen Podcast. Wäre so gewesen, wenn ich was dazwischen gekommen wäre. Ich war Dennis. Hi, Dennis.
Hallo. Ja, und das ist dazwischen gekommen, was immer und überall dazwischen kommt. Fucking Corona.
Ja, Dennis hat's leider erwischt. Und wo? Wahrscheinlich beim Beatsteaks-Konzert?
Da gehen wir nachher nochmal, also auf die Konzerte drumherum gehen wir nachher nochmal. Ich weiß lustigerweise nicht, ob es da war, weil ich war da mit Freunden zusammen, die sind alle bis heute komplett negativ. Es könnte auf der Zugfahrt am Tag danach nach Wolfsburg gewesen sein, wo ich zum Fußball gegangen bin. Auf der Rückfahrt war da meine Freundin dabei, die ist auch immer noch negativ. Also irgendwie hat es nur mich erwischt und offensichtlich war ich einfach dran.
Ja, klopf auf Holz, dass das bei deiner Freundin und anderen auch so bleibt. Wir wären ja heute eigentlich, weil es Samstag, der 13. August, und wir wären ja heute in Leipzig bei Tokotronic heute Abend. Was sie natürlich jetzt ein bisschen blöd macht, wenn Dennis Corona hat und ich ganz ehrlich gesagt nicht alleine dahin gucken wollte und ich niemanden gefunden habe, der mit mir mitkommen wollte. Sind die Tickets halt leider verfallen sie gerade. Ist ein bisschen schade, aber ey, kann man nichts machen, das ist wirklich so ein Zeitgeist-Ding gerade irgendwie.
Ja, es ist höhere Gewalt, weiß kann nicht. Man sagen.
Oder so höhere Gewalt, genau. Aber ich mache trotzdem ein Bierchen-Podcast. Also, mir egal.
Das ist richtig.
Wir sind heute sowieso ein bisschen, was Musik angeht, ein bisschen mau aufgestellt. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, wir müssen uns ja nicht unbedingt was rausquetschen aus den Rippen, wenn es uns nicht unbedingt umgehauen hat. Deshalb kann sein, dass wir in den nächsten Wochen wieder mal eine richtig krasse Musikfolge machen, aber heute wird mehr eine Laberfolge werden.
Richtig, genau. Ich kann ja auch von vielen Konzerten erzählen, die mich hier hingebracht haben und Konzerten, die nicht stattfinden aus verschiedensten Gründen. Da finden wir schon Themen, die sich aber auch wenigstens lose ums Thema Musik drehen.
Ja, und viel Rage dieses Mal. Also nicht nur, ihr habt es im Titel schon gelesen, ich hatte schon einen Titel für die Folge schon vorher im Kopf, bevor die Folge angefangen hat. Deshalb, aber ich habe auch eine ganz kleine Geschichte, die ich vor knapp einer Stunde gehört habe im Aldi. Und die ist wirklich so lustig und so sympathisch, niedlich irgendwie. Jedenfalls habe ich da einen Bekannten getroffen im Aldi. Und da meintest du, habe ich mal ein bisschen gequatscht. Und dann meinte ich so, ja, wie geht's und so. Er meinte, ey, letzte Nacht, da klingelt Sturm bei mir. Also der mit seiner Familie in so einer kleinen Nebenstraße mit der Haustür direkt an der zur Straße hin, also zum Fußgängerweg. Und da sagt er, klingelt das. Und dann dachte ich, sonst irgendwas passiert, weil er hat ja auch erwachsene Kinder und so. Ist er halt runtergerannt. Nee, da lehnt ein Jugendlicher so in seiner Haustür, in seinem Eingangsbereich da, kotzt hin und hält einen Finger halt auf die Klingel drauf, während er kotzt, um sich abzustutzen. Das Bild finde ich halt wunderbar lustig irgendwie.
Ja, das ist tatsächlich sehr lustig. Das ist ein schönes Bild. Also man hat auch gleich komplettes Bild vor sich, finde ich. Das finde ich sehr, sehr gut.
Ja, das fand ich irgendwie niedlich. Ansonsten, wie gesagt, wir werden heute ein bisschen um andere Sachen labern als Musik. Weißt du was? Wir machen es mal heute anders. Wir fangen jetzt schon mit dem Release-Radar an, damit man am Ende halt dann bloß noch labern können über den ganzen Zeug. Weil das Alben haben wir heute keine und Release-Radar ist sehr übersichtlich bei uns. 4 Songs oder 5. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach damit jetzt mal an und danach reden wir über den ganzen anderen Scheiß, den wir uns aufgeschrieben haben oder im Kopf notiert haben.
Ja, so machen wir das. Das ist eine gute Idee.
Okay, dann wie gesagt, wir gehen heute ganz knallhart durch. Ich fange mal an mit The Killers und dem Song Boy, ihrem neuen Song, wahrscheinlich vom neuen Album, was bald erscheinen wird. ey, es sind die Killers. Ich finde, die Killers sind eine der bestproduziertesten Rockbands oder Pop-Rock-Bands, die es gibt auf diesem Planeten. Brandon Flowers finde ich einen fantastischen Sänger und Frontmann. Und der Song ist halt ein Killer-Song. Also radiotauglich, aber auch Indie-Disco-tauglich.
Ja, genau das.
Mehr braucht man zu eigentlich nichts sagen.
Nö. Also es ist, ich mag die Killers wirklich gern. Also es ist keine Musik, wo ich jetzt sage, oh, da höre ich mir mal ein Album an, aber ich freue mich immer, wenn ich die Killers hören kann. So, ich weiß nicht, warum.
Ich habe, glaube ich, noch nie ein Killers-Album gehört, komplett.
Nee, ich auch nicht.
Vielleicht mal das eine, wie heißt es, Hot Fuzz mit hier Mr. Brightside drauf und so. Vielleicht mal, aber ist mir nicht im Gedächtnis geblieben.
Nee, aber ja, Mr. Brightside ist halt auch so ein wahnsinnig guter Song, muss man ja mal sagen. Auch wenn er ein bisschen tot gespielt ist, finde ich, hört man den immer noch gerne. Und ich habe die auch schon ein, zweimal live gesehen und die machen halt auch wirklich Spaß. Gute Band und schön, von dem was Neues zu hören.
Krasse Liveband, also wenn man mal sich so Live-Videos anguckt, so auf YouTube, krasse Show einfach. Also ich finde so, die sind so auf einer Liga, vielleicht ein bisschen kleiner, aber so mit Coldplay, so vom Bombast her kann man schon fast sagen. Irgendwie. Ja, und wenn man wegen Mr. Brightside, das Video ist relativ bekannt, also es ist kein Insider-Video oder Insider-Tipp. Gebt mal irgendwie ein Mr. Brightside Pub Ireland oder sowas oder Funeral oder sowas, dann seht ihr ein cooles Video von einem von einer Beerdigungsfeier oder Trauerfeier, wie man es auch immer nennen mag, in Irland, an so einem Pub, und die feiern halt den Typen halt krass, indem sie Mr. Bright halt zusammen singen. Ist ein schönes Video, macht ein bisschen Gänsehaut, finde ich toll. Vielleicht kennst du das auch.
Nö, aber das werde ich ändern bei Gelegenheit.
Es ist ein schönes Video, vielleicht verlinke ich es in den Shownotes, aber bestimmt nicht. So wie ich mich kenne. Dann gehen wir mal weiter mit Lenz Butters und Knock Knock. Und ich finde, das meine ich jetzt sehr positiv, es war ein sehr bedrückender Song. Der hat schon, also ich habe dann schön Kopfhörer gehört und ja, ich war ganz froh, dass ich da zu dem Zeitpunkt im Aldi war und ein bisschen mit Neonlicht umgeben war. Ansonsten wäre es schon ein bisschen, ja, bedrückend gewesen.
Ja, genau, er behandelt halt das Thema Depression, und wer Lance Butters kennt, weiß, dass der textlich unfassbar gut ist, dass der sehr, sehr viel rausholen kann, dazu noch unglaublich gut Beats produziert, der macht das auch alles mehr oder weniger alleine. Das letzte Album, Angst, von ihm ist unglaublich stark, und der macht das halt alles nebenbei, also nebenberuflich, der ist kein hauptberuflicher Rapper, deswegen trägt er halt auch diese Iron-Man-Maske, die finde ich immer ein bisschen seinen Ruf überlagert, so, weil man halt denkt, so, ja, der Idiot mit der Iron-Man-Maske, so, das hat so was Crow-artiges, aber nee, bei ihm hat es halt einfach so ein bisschen Selbstschutzthema und macht halt keinen Unterschied, der ist halt so gut, in so vielen Bereichen so, so gut, und ja, der Song passt da voll rein, weil er halt wirklich auch tiefe Texte im Deutschrap hat, was man leider viel zu selten hört, und ich mag es sehr, sehr gern.
Ey, Song fand ich gut, muss zugeben, zu wenig bis jetzt von ihm gehört. Also das Angst habe ich mir auch angehört, das fand ich auch damals sehr, sehr gut. Und in meinem Kopf vermische ich ihn immer mit A zum J. Also irgendwie sind die für mich so eine und dieselbe Person, obwohl es nicht mal ansatzweise vielleicht schon ähnelt, aber dann doch sehr verschieden ist.
Ja, genau.
Ja, aber sehr guter Typ, einer der besseren oder besten Rapper, die wir in Deutschland haben, finde ich auf jeden Fall.
Ja, weil es halt wesentlich deeper ist als der ganze andere Kram, muss man sagen. Und das ist so gut und so gut geschrieben und so gut produziert alles.
Also ich weiß gerade nicht, ob ich mir das einbilde, oder habe ich mal einen Podcast mit ihm gehört, wo es halt genau darum ging, warum er nicht Berufsmusiker werden will. Oder irgendwie. Also
das kann sehr gut sein. Da macht er jetzt auch kein ganz großes Geheimnis rum, weil also er sieht halt sich nicht als, also er, das ist halt nicht seine Industrie sozusagen, in der er da hängt. Der fühlt sich da eher unwohl.
Also im Prinzip war der Tenor davon, er will halt nicht in diesen Teufelskreis da reingeraten. Er will halt das einfach als Hobby machen, als cooles, vielleicht kleinen Nebenverdienst oder so, oder mehr als Hobby und Spaß und ja, ein guter Typ. Und dass der halt, aber kommt der nicht so ein bisschen von der A zum J-Ecke?
Ja, die haben durchaus was miteinander zu tun. Also das sind Kumpels, die haben sich auch füreinander produziert und auch schon Songs zusammen gemacht.
Okay.
Genau.
Habe ich es doch nicht ganz in meinem Kopf
vermehrt. Nee, das ist nicht vollkommen falsch. Sie sind okay, halt nur dann, vom Stil her dann doch recht weit auseinander, was halt in den Collabs manchmal echt zu coolen Songs auch wieder führt.
Ey, ich muss mir dann wirklich noch ein bisschen mehr reinziehen, den Typen. Weil A zum J nimmt mich nicht immer mit, muss ich sagen. Jetzt wollen wir mal kurz die Brücke schlagen zu ihm. Aber da gehen wir mal nächsten Song weiter. Der ist mir einfach im Release-Radar aufgetaucht und ich keine Ahnung, warum und wer das ist und weshalb, aber Better Off, keine Ahnung. Berlin ist keine Stadt und ich fand den Song so generisch irgendwie. Also ich fand dann so auf Krampf rockig, aber dann mit so einem, ja, fast, weiß ich nicht, komischen. Ich fand das alles, ich fand den blöd, den Song. Ganz im Großen und Ganzen fand den blöd.
Okay.
Und warum? Ich weiß es nicht, warum. Ich kann's, also ich fand die Produktion erstmal auch so fast, also ich will jetzt nicht, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht Ferris MC nochmal rausziehen mit seiner Scheiße. Aber es hat mich irgendwie nicht abgeholt. Mir hat da was gefehlt und dann, der Text war vielleicht ganz okay, aber er hat keine Melancholie rübergebracht, die er, glaube ich, rüberbringen wollte mit dem Song.
Aber hast du ihn nicht aufs Release-Radar gepackt oder habe ich ihn draufgepackt?
Ich habe ihn draufgepackt, okay, weil ich einfach nicht wusste, wer es ist und den Song ich einfach nicht kannte und ich habe einfach mal aus Blindheit oder ja einfach mal raufgepackt. Das mache ich gerne mal, wenn ich halt wirklich einen Release-Radar habe, wenn ich halt wirklich gar nichts weiß und nichts drum gehört habe, wie mal ist, dann packe ich es einfach mal drauf und gucken, was passiert.
Song von denen geht aber auch gerade relativ durch die Decke, glaube ich. Also der wird halt,
ich habe den schon
ein paar Mal jetzt gehört, wird ganz oft erwähnt auch von irgendwelchen Bands. Ich glaube auch die Kraftklub-Jungs haben die gespielt zuletzt in ihrem Podcast. Also
das sagt alles.
Sei nicht so. Kraftklub sind gute Leute.
Es sind gute Leute, aber blöde Musik.
Naja.
Sorry. Ja, es gibt Besseres, es gibt aber auch Schlimmeres, das stimmt schon. Ja, ich glaub eher, was mich bei Kraftklub so nervt, das ist ähnlich wie bei Wanda, das nervt mich auch so teilweise. Ich habe ja beide schon mehrmals live gesehen, Kraftklub und Wanda, das muss man jetzt, sind mehr die Fans. Sorry, ja. Aber ich finde teilweise diese Fan, oder was ist auch immer, diese Leute, die da hingehen, teilweise super anstrengend.
Das stimmt. Da kann ich mitleben. Also ich finde, die sind sich selbst zu groß geworden. Ich glaube, ja. Die würden in kleiner besser funktionieren. Ich meine, ich gönne denen das. Also ich will jetzt auch niemand sein, der sagt, seid ihr scheiße. So, nee, darum geht's gar nicht, sondern es geht darum, dass irgendwie dass irgendwie was fehlt. Oder ja, dass es zu viel ist. Ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht genau beziffern. Ich weiß aber, was du meinst. Also es ist ja auch so, dass ich Kraftklub, also ich mag die noch, ich finde die super, aber die Musik höre ich halt weit, weit weniger als noch vor ein paar Jahren.
Ja, vielleicht würde ich mehr Musik hören von denen, wenn ich nicht live solche komischen Erfahrungen gemacht. Also ich will nicht sagen, dass es unangenehm war oder irgendwie, dass ich mich dort bedrängt gefühlt habe, aber es wirkte halt so nach der Art, ja, jetzt geht mal die Moni mit dem Gerhard und ihrer Tochter oder ihren Kindern mal auf ein Konzert und Moni und Gerhard wissen gar nicht richtig, was sie zu tun haben. Und es ist mehr Wanda jetzt, bei Kraftklub eher nicht so, aber Wanda ist wirklich so, der zieht sich das einmal komplett durch und die kennt bloß die Hits, aber wenn dann irgendwas vom Album kommt, war so Lied 8 oder so, dann stehen sie da so, dann lieber nicht. Das ist mir bloß aufgefallen. Wahrscheinlich kann mir jetzt jeder irgendwie das Gegenteil bestätigen oder belegen, aber ist mir halt bloß aufgefallen. Und ich werde Wanda höchstwahrscheinlich am 10. September wiedersehen in Leipzig, weil die halt dann nach Dresden kommen. Und ja, ich auf der Guestliste stehen kann. Das ist cool. Da freue ich mich.
Ja, das würde ich dann auch machen. Zumal, ich glaube, da geht's Backstage ganz schön ab. Also ich glaube, da kann man erstaunliche Dinge sehen.
Ich glaube, diesmal werde ich es nicht Backstage schaffen. Ich war schon mal Backstage, weil ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich da die Lichttechnikerin von denen sehr, sehr gut kenne. Bei denen war ich jetzt im Urlaub in München da. Und wir haben halt gesagt, wenn sie nach Dresden kommen, soll ich mich halt melden. Und da setzt sie mich auf Guestlistenplätze vielleicht plus eins, weiß aber noch nicht.
Ja.
Genau. Achso, wir hatten ja einen Release-Radar.
Ja, wir
sind ganz vergessen.
So läuft's weiter. Letzter Song, Rome von Raz. Ich mag den Song. Ich habe Raz, glaube ich, sogar schon mal live gesehen. Das kann ich aber nicht sicher sagen. Eine gute Freundin von mir ist gigantischer Raz-Fan. Und der hat mir hier ganz okay gefallen. Ist mir so durchs Release-Radar gekommen. Und dann dachte ich, ach, weißt du, dann haust du die mal raus. Ist, glaube ich, auch eine deutsche Band.
Ich guck gerade, weil du hattest ja schon mal eine Band, ich glaube, die hießen Elliot oder so ähnlich.
Mhm.
Auf dem Release-Radar gehauen, wo ich dachte so, wow, was für eine krasse Indie-Band und so. Und dann hatten die irgendwie so 2000 HörerInnen pro Monat oder so, vielleicht noch weniger oder sowas.
Hm?
Aber die haben schon 200.000 zerquetschte Raz. Fand den Song auch vollkommen okay. Also der hat weder wehgetan noch irgendwie.
Ja, genau. Es ist jetzt auch nicht mein Lieblingssong, aber damit ich das Release-Radar vollkriege und auch um die mal zu erwähnen, weil es halt dann auch wieder eine anständige, arbeitende Band ist, nicht wahr? Dachte ich, kann man das so machen.
Ey, ich bin ganz, also ich glaube, viele Bands, also ich hab's bis dann so vom Silbermond-Kosmos wieder mal mitbekommen, so, die sind ganz froh, dass sie jetzt nicht mehr so arbeiten müssen für ihren Erfolg, wie halt andere Bands, die sie halt auch kennen und mittlerweile auch ein bisschen fördern und halt in den Vorprogramm nehmen und sowas. Weil die sind ja, die haben zwar auch viel, viel gearbeitet für ihren Erfolg, aber das war halt anders vor 20 Jahren, als die halt groß wurden oder vor
15 Jahren. Ja, das glaube ich auch. Und in dem Zusammenhang können wir mal Grüße an unsere Freunde von Grambo schicken. Jetzt
wollte ich gerade machen.
Ich war schneller. Die gerade bekannt gegeben haben, dass sie im Vorprogramm der Band Fersengold durch die wirklich großen Hallen in Deutschland touren.
Fand ich krass.
Ja, total. Also wirklich die großen Hallen.
Also Gruß an Jendrik und Konsorten. Glückwunsch. Ja.
Das ist richtig gut. Das hat mich sehr, sehr gefreut, als ich das gesehen habe.
Ja.
Als Patrone von denen wusste ich das schon ein bisschen früher, aber das konnte ich natürlich noch nicht offiziell machen. Das ist ja. Deswegen, wenn wir schon kein Patreon haben, da geht doch zu von Grambusch und werde da Unterstützer. Da kriegt man doch immer mal wieder
Geschenke. Ich habe eine Idee. Wir sind ja auch ein bisschen Cash-Cows oder beziehungsweise Cash-Grabber. Über die Idee reden wir dann später mal. Eine kleine Idee habe ich, was man eventuell machen könnte, damit uns Leute unterstützen wollen. Die von den 20 Leuten, die uns hören pro Folge.
Ja. Locker. Ja, locker. Wenn uns jeder von denen eine Million gibt, sind wir praktisch reich. Diesmal von
der Seite. Es reicht schon mal 10.000. Das sind wir schon mal 200.000. Ja, gut. Ist jetzt, dann fangen wir gar nicht erst an.
Nee, lass uns aufhören, so zu reden.
Ja.
Hashtag dann sind wir mit. Genau, ja.
RoboPress
Ja, ich weiß.
So fangen wir gar nicht. Also, ich mache hier kein OnlyFans. Das will, glaube ich, keiner sehen, glaube ich.
Nee, das ist egal, jeder Gag jetzt wird daneben gehen. Deswegen, das waren unsere Release-Radar-Songs. Du hattest noch ein Album, glaube ich, oder?
Ja, ich hatte ein Album, das habe ich in die Shownotes unten verlinkt. Dark Thoughts heißt die Band. Das ist eine US-amerikanische Punkband, die ein bisschen aber so in diesem 70er-Style ist. So ein bisschen Ramones, ein bisschen frühen The Clash, bessere Sex Pistols, weil Sex Pistols sind nicht gut. Muss man echt mal sagen. Also eher Assi-Punk, schon Assi-Punk-Band, nicht so Pop-Punk-mäßig wie Gaslight Anthem oder so, Anti-Flag, sondern das muss man mögen. Also ich glaube, wer eher so auf diese Pop-Punk-Schiene steht, wie halt die genannten Bands, der wird sie nicht so unbedingt feiern. Aber ich mag das voll gern, weil wie gesagt, die gehen halt in die frühen Mitte-70er-Punk-Richtung und das ist schon ganz nett. Wie gesagt, unten in Shownotes verlinkt, hört mal rein. Das Album geht 18 Minuten mit 11 Songs, also wisst ihr, was los ist.
Das sagt alles eigentlich. Das ist eine sehr gute Beschreibung, da weißt du auch gleich, was da kommt.
Ja, aber die haben jetzt das dritte Album draußen, das ist das dritte Album, das heißt, Must Be Nice, genau. Und das ist die beiden Alben davor, die sind ein bisschen räudiger produziert. Also das jetzige Album ist ein bisschen besser produziert, das kann man wahrscheinlich ein bisschen besser hören. Das allererste Album kann man fast gar nicht mehr hören. Also ich kann es hören, weil ich ja sowas mag, aber für jemand, der sowas nicht gewöhnt ist, halt wirklich Proberaum, drei Mikros hingestellt und los geht's, so nach der Art. Ist halt schwierig, aber ich mag sowas ganz gern mal zwischendurch. Ansonsten könnt ihr euch die Danger Mouse Platte anhören, die ist auch ganz gut. Habe ich auch mal kurz reingehört, also die paar Feature-Songs, A$AP Rocky und so, krasse Features drauf. Ja, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, so wie JD Beck und Domi. Leute, hört euch das Album nochmal an. Jetzt ist die NPR Tiny Desk Session draußen. Guckt euch die mal an. Fuck, sind die gut, die beiden. Fuck, ey. Okay, das war's mit Musik für diese Folge. Jetzt geht's
ja, zum mit Musik von aus der Konserve sozusagen.
Musikempfehlungen, sagen wir es mal so.
Ja, genau.
Okay, welche, mit was fangen wir an? Aber fangen wir an mit deinem Beatsteaks-Konzert, weil das ist ja eher. Was hast du halt gesehen? Hast du da jetzt noch mehr gesehen als Beatsteaks? Nee,
natürlich habe ich da noch mehr gesehen als die Beatsteaks. Also erstmal. Ja,
dann fang erstmal an und ich höre dir gespannt zu.
Genau, also das war das Fährmannsfest in Hannover. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Festival an der, ich glaube, Alte Liebe heißt. Nee, das stimmt nicht, der Name ist nicht richtig. Wenn Hannoveraner da ist, weiß er, wo das ist. Das ist in der Nähe vom Faustgelände. Man geht dann da über eine Brücke und ist dann praktisch direkt auf dem Festivalgelände. Das ist schön klein, es gibt drumherum so ein paar Stände und unten ist dann halt die eine Bühne, auf der die Konzerte sind und die ist echt immer relativ gut kuratiert, muss man sagen. Viele lokale Bands, aber halt auch überregionale Bands und Freitags ist immer ein Überraschungsheadliner, der war dieses Jahr die Beatsteaks, deswegen war es ein bisschen teurer als üblich, aber das war nicht schlimm, weil
also, wenn ich unterbreche, wusste man das, weil du sagst Überraschungsheadliner, oder hat man das erst erfahren, als man da war?
Nee, man wusste es vorher, also man konnte vorher Tickets kaufen und ich glaube vor einem Monat oder so haben sie das bekannt gegeben, dass es die Beatsteaks sind.
Also nicht dieses Kosmonaut-System.
Nee, ganz so krass okay. Ist es nicht. Genau, es hat angefangen mit 8 Eimer Hühnerherzen, für die zwei Bekannte von mir extra da waren. Oh,
die
sind
richtig stark. Die waren wirklich gut. Die mag ich unfassbar gern.
Ja.
Die sind richtig, richtig gut. Leute, hört euch die an.
Das war ein sehr, sehr souveräner Auftakt, hat wirklich Spaß gemacht. Dann hatte aber auch den Vorteil, die kannten nicht so viele, deswegen konnte man relativ weit vorne stehen. Pfiffig. Dann haben Powerplush gespielt, eine Band aus Chemnitz, die ich namentlich auch vor allem aus der Kraftclub-Ecke kenne. Das war völlig und okay.
Wie wir halt schon mal erwähnt haben hier im Release-Radar, die mag ich auch sehr gern.
Genau.
Also mittlerweile bin ich mehr als begeistert von diesem Line-Up.
Ah, du wirst dich noch umgucken. Wir haben da nämlich schon mal drüber gesprochen und da warst du etwas von den Socken. Und dann haben halt die Beatsteaks gespielt. Ich stand in der ersten Reihe der Beatsteaks. Es war fantastisch. Es war richtig, richtig gut. Die sind halt gerade, dadurch, dass sie so viel unterwegs sind, absolut in Spiellaune. Und das hat man denen wieder angemerkt. Die hatten einen Wahnsinnsspaß und das Publikum auch. Und da waren halt auch Leute bei, die sagen, naja, nicht so richtig unsere Musik, aber das war schon beeindruckend. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Beatsteaks sind halt einfach eine unfassbar geile Liveband.
Ich glaube, die Beatsteaks reißen jeden mit, ob du nur Rockmusik magst oder nicht.
Ja, genau das. Genau
also, das ist eine richtig. Also, ich habe die Beatsteaks auch zweimal live gesehen in meinem Leben und ich höre keine Alben von denen, das gebe ich zu, aber live eine Macht.
Genau das ist es, weil die halt so eine Kombination aus Energie und Wärme haben, die einfach dich mitreißt. Das war wirklich sehr, sehr gut. Danach gab es noch eine Aftershow-Party, aber ich war da zu kaputt, bin nach Hause gegangen. Am nächsten Tag bin ich dann nach Wolfsburg gefahren, hab mir den Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen angeguckt und sind dann wieder zurück, haben dadurch die Bands Arctis, Letters Sent Home, Shirley Holmes und leider Team Scheiße verpasst.
Jetzt erinnere ich mich.
Halt durch, es wird noch besser. Dafür habe ich Massendefekt gesehen, eine wirklich so generische Rockband aus Düsseldorf. Die gibt's auch schon seit gefühlt 75 Jahren, nach dem, was ich so gehört habe. Aber es ist so, also weißt du, jede Pose denkt man so, ja, das ist, ja, wir wissen, ihr macht Rockmusik, ja, ihr macht Rockmusik, ja, ist richtig. So, die ganze Band über. Und das war halt ein bisschen anstrengend, aber ein guter Start. Und dann war Headliner an dem Tag waren Ruskaya, die Band von Griesemann und Stermann aus Österreich. Das ist eine Band, die so Rusko-Rock macht. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Name ist. Es hat unfassbar Spaß gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben als Einleitung erstmal.
Ich bin kein Fan.
Ich weiß, das ist auch keine Musik, die dir gefällt. Es macht aber live unglaublich Spaß. Die hat das Publikum
komplett. Ich hab sie mehrere Mal live gesehen, weil die halt so eine Dauergast, okay. Dauergast beim Free and Easy Festival in München sind. Ich hab die Top 3 oder 4 Mal live gesehen.
Okay, ich dachte, du kennst die gar nicht. Okay.
Doch. Ruskaya kenne ich sofort. Und die haben immer mit so Jaya the Cat und so gespielt. Das sind alles ganz furchtbare Bands. Für mich persönlich. Okay.
Genau. Und Sonntag sind wir dann nur noch kurz da gewesen. Also wir haben verpasst Ursula und Polyghost, ich glaube High Fidelity haben wir den Anfang gesehen und Catapults und dann musste ich nach Hause, weil ich Montag arbeiten musste. Dann haben aber noch Cuffkids gespielt und was dir jetzt richtig wehtun wird, Blood Red Shoes.
Ja, stimmt, jetzt bröckelt's genau. Wirklich. Das war dieser Umsonsttag, ne?
Genau, Sonntag ist der kostenlose
ja,
Tag.
Ja, jetzt erinnere ich mich, ja. Wo ich dir gedacht habe, ja, Blood Red Shoes für Umme kriegst du auch nicht jeden Tag.
Nee, ich habe mich auch geärgert, dass es nicht gepasst hat, aber ich war halt auch einfach kaputt und musste irgendwann irgendwie Schlaf von diesem Wochenende nachholen, weil ich halt auch sehr viel unterwegs war.
Und ich habe gemerkt, ich könnte sowas nicht mehr. Also ich könnte wirklich nicht mehr so Festivals und so, wäre ich raus, also.
Ja, mein Körper hat dann ja auch gesagt, so jetzt fahren wir aber mal richtig runter, Sportsfreund, und hat mir dann 2 Tage später einen positiven Corona-Test beschert. So ist das halt, aber das war's wert, um's ganz kurz und knapp zu sagen. Ja, dieses Wochenende wäre ein Tokotronic gewesen. Was noch gewesen wäre, das war auch eine Geschichte einfach wahnsinnig guten Timings. Und zwar wäre Anfang September, genau, am 3. September sollte, also ich habe Tickets mal bekommen für das City of Sound Festival in Wien. Da sollten Seed und Fettes Brot spielen. Und die Kombination hat die großzügige Schenkerin gedacht, das ist genau das Richtige. Und da hat sie nicht ganz unrecht, das wäre wirklich gut geworden. Nura hätte auch noch gespielt und Großstadtgeflüster. Also echt eine ganz stabile Kombination.
Klingt echt gut.
Ja, wäre richtig geil gewesen. Allerdings kam dann Corona dazwischen. Und so wurde es auf dieses Jahr, auf den 3. September verschoben. Und da hatten wir uns aber dann schon entschieden, also das hätte zeitlich überhaupt nicht mehr gut gepasst. Ich bin sowieso mit meinem Urlaub hart vorm Ende und dann haben wir jetzt noch festgestellt, wir haben dann halt versucht in der Zwischenzeit die Tickets zu verkaufen, weil wir dann nämlich Karten für die Red Hot Chili Peppers hatten, die am 3. September auch in Hannover gespielt haben. Und dann haben wir versucht, die Tickets loszuwerden und jetzt habe ich meinen Cousin gefragt, der halt in Wien wohnt, so sag mal, hast du noch eine gute Idee, wie wir die Tickets loswerden können? Und dann hat er gesagt, so, ja, warte hier, guck mal, du könntest da verkaufen. Und dann meinte er, warte mal, das findet ja am 2. statt. Und dann habe ich gesagt, nee, am 2. ist ein anderes Konzert, das da auch stattfindet. Und meinte er, das ist doch Quatsch. Also warum sollten die 2 Konzerte hintereinander machen? Musste ich ihm recht geben, aber bei Eventim gab es 2 eingetragene Termine. Man hätte für beide unabhängig voneinander Tickets kaufen können. Und bei meinem Termin, also am 3. stand immer noch, dass es das Verschobene von, ich weiß nicht, August 2020, glaube ich, war und das jetzt am 3. stattfindet. Und nur der Veranstalter hat die Nachricht geschrieben, wir mussten nochmal verlegen, findet jetzt am 2. und auch woanders in Wien statt. Auf der Seed-Seite war das schon angepasst. Eventim hat sich einfach nicht die Mühe gemacht, uns nochmal zu informieren. So hat es den großen Vorteil, dass wir halt die Tickets zurückschicken können und das Geld wieder kriegen. Als die Tickets in der Post waren, kriegen wir die Nachricht von Rage Against the Machine, dass die ihre Europatour abgesagt haben, weil Zack de la Rocca ganz, ganz fies
da Bein kommt, hat. Da kommen wir gleich später dazu.
Ach so, okay, ich dachte, wir...
Also wir können sofort darüber switchen, aber wegen Seed, die haben ja jetzt 5 Konzerte in Berliner Wuhlheide ausverkauft hintereinander gespielt. Also gute Freunde von mir sind heute da. Das sind auch noch von 2020. Also eine sehr gute Freundin von mir hat von ihrem Mann das zum Weihnachten 2019 geschenkt bekommen.
Also. Ja, genau. Das ist halt, ich glaube, ja, wir sind nächstes Wochenende, wenn ich halt toi wieder auf dem Damm bin, spielt Deichkind in der Wuhlheide mit der Vorband The Orsons. Und das ist auch ein Ticket, das habe ich, glaube ich, zum auch 2019 zum Geburtstag bekommen oder so. Vielleicht 2020. Irgendwo so die Größenordnung. Also, ja, es türmt sich ganz schön auf.
Obwohl es jetzt mittlerweile, glaube ich, langsam abebbt mit diesen hier, ja, wir holen jetzt nach, was wir verpasst haben. Weil langsam kommen wir wieder in diesen normalen Konzertflow rein, wenn nichts passieren sollte in den nächsten Monaten, Wochen.
Ja, richtig, genau das.
Was immer wieder sein kann, aber ja, alles gut soweit. Aber du hast ja angekündigt, oder hast ja erst gerade gesagt, Rage Against the Machine haben abgesagt. Erzähl mal kurz, bevor ich einsteige.
Die sind gerade noch, spielen den Madison Square Garden, haben den irgendwie 3-mal hintereinander ausverkauft oder sowas und das konnte Herr De La Rocca noch spielen und für die Europatour ist er halt einfach nicht fit genug, also da ist er hat ein kaputtes Bein, das glaube ich ihm auch, das scheint auch fix zu sein, aber ja, wie formuliere ich das? Es wirkt nicht so, als wäre es unmöglich gewesen, die Europatour zu absolvieren. Also, da haben Norbert und ich auch schon drüber gesprochen und wir sind uns beide eigentlich relativ einig, dass sie halt die Gelegenheit genutzt haben. Die haben in Europa halt wirklich, also in Hannover hätten sie auf dem Expo-Gelände gespielt. Das ist wirklich groß und es war auch wirklich teuer. Und die Vermutung liegt sehr, sehr nahe, dass sie halt schlicht und ergreifend nicht ausverkauft haben und sich dann gedacht haben, naja, Mensch, dann nutzen wir doch diese Gelegenheit und ziehen mal ganz vorsichtig unsere Konzerte zurück. Also das ist meine Idee. Und ja,
vor allem haben sie ja nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres für die USA Second Leg Tour bestätigt, wo ich mir denke, wollt ihr mich verarschen?
Ach echt, das ist so, und das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, ja, das war dann irgendwie auf der dritten Seite oder so von dem, was du mir gesteckt hattest, von diesem Instagram-Post. Ja, aber ganz ehrlich, Dave Grohl hat sein fucking Bein gebrochen. Die haben eine Welttournee noch gespielt, das war irgendwie bei...
Dave Grohl hat sich das Bein wieder einrenken lassen und ist erstmal wieder zurück auf die Bühne, um das Konzert zu Ende zu spielen, weil er gesagt hat, oh, ich will nicht, dass die Leute so traurig sind.
Ja, also das, wir kommen dann gleich zu Dave Grohl, wegen dem Buch, habe ich gelesen in meinem Urlaub. Aber mal als vergleichsweise, weißt du, selbst wenn die nicht Hannover oder Wien oder was weiß ich wo alles gespielt haben, ausverkauft hätten, mein Gott, das sind angeblich Rage Against the Machine, die angeblich anti-alles sind, anti-irgendwas. Aber dann so, ach nö, ach, mein Bein tut weh, das juckt ein bisschen und dann, nö, dann fliegt man nicht rüber. Und vor allem die Begründung, da würde der Jetlag, würde dann dem Bein irgendwie schaden? Bist du bekloppt? Ja, also eben. Wirklich? Also,
das ist wirklich, doch, wirklich nee, das, schwach.
Die haben gerade wirklich auf ihre eigene Legacy gepisst. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Also für mich in meiner Welt. Also ich fand die vorher schon leicht zweifelhaft, weil die ja immer so ein bisschen, wie gesagt, in der so links und kommunistisch und anti-alles waren, aber dann trotzdem immer so Corporate-Sachen gemacht haben. Aber das ist doch wirklich eine absolute Frechheit.
Ich habe gerade vorhin den tollen Tweet gesehen. Fuck you, I won't do... Fuck you, I won't do what you tell me. Und dann darunter, that's what the doctor tells him. Vielleicht oh,
guter,
halt auch ein
guter
bisschen.
Guter Tweet, ne? Ja. Nee, das finde ich einfach super, super scheiße. Also nicht mal schade, sondern einfach nur scheiße von dem. Und man hat ja auch schon so gehört, also habe ich letzte Folge, glaube ich, schon mal erzählt, dass halt die Konzerte recht mies waren teilweise von denen. Also die Leute haben sich dann mehr wieder hochgepumpt, weil es halt die Songs waren, die sie kennen. Aber rein objektiv waren die Konzerte nicht gut. Wahrscheinlich lag es an der Beinverletzung, ich mache jetzt gerade wieder Anführungsstrichchen, von Zack. Aber es ist doch kein Grund, Alter. Alter, die Leute bezahlen wirklich in den USA wahrscheinlich 150 bis 200 Dollar. In Europa 100 bis 150 Euro oder noch mehr für eine Karte. Mein Gott, das ist die scheißen auch nicht das Geld und die haben Bock auf ihre Band zu sehen, die sie vielleicht seit noch nie gesehen haben teilweise und
exakt das wäre es gewesen.
Und dann so nö, ach nö, haben wir jetzt nicht so Bock drauf, weil mein Bein tut weh und Tom Morello wurde von einem Security Mensch umgeschubst und Brad Wilk und Tim Comerford, ja, die machen einfach das, was die anderen beiden sagen, weil die interessiert eh keiner, die beiden anderen.
Ja.
Deshalb, nö, fickt euch. Fickt euch Rage Against the Machine. Deshalb Rage Against gegen, wie habe ich es genannt? Rage Against the Machine, so heißt die Folge.
Genau.
Denkt mal drüber nach.
Wo Rage Against the Machine ja auch noch gespielt haben, so, und das ist eine Überleitung. Ich weiß gar nicht, haben sie da wirklich gespielt? Aber ich dachte, wir nutzen jetzt mal die
Gelegenheit,
um über Woodstock 99 zu sprechen.
Haben sie gespielt?
Ja, da haben sie
gespielt. Sehr, sehr gute Lübe-Überleitung. Wurden zwar in der Doku nicht Überleitung, aber sie wurden irgendwie nicht im Bild gezeigt oder so. Oder die wurden halt bloß mal kurz erwähnt, glaube ich, aber
die Fans haben es gesungen.
Ja, stimmt. Und vor allem, wann war das? Also wir kommen, also Leute, wir reden jetzt über die dreiteilige Trainwreck-Doku auf Netflix von Woodstock 99. Wir werden hart spoilern, also wir werden halt wirklich komplett über Inhalte reden. Wenn ihr noch Bock habt, die Doku euch anzugucken, dann skippt einfach ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange jetzt, vielleicht 5 bis 10 Minuten oder so. Vielleicht sogar noch, machen wir 15 Minuten ungefähr. Und dann guckt euch die Doku an und kommt wieder zurück und hört euch eine Stelle an, wie wir drüber reden. Genau. Das war professionell, oder?
Das ist auch auf eine Art professionell, dass es mir gruselig wird. Nee, ja. Das ist, ich glaube tatsächlich, man kann da nicht groß gespoilert werden, weil es ist halt eine Doku. Nee. Also es sind so einige Sachen, wo man sich dann vielleicht einen Hauch weniger ekelt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, die wir jetzt dann hier vorgreifen werden. Aber es ist schon absurd. Also die Doku ist eine dreiteilige Netflix-Doku, in der die Geschichte des Woodstock 99 erklärt wird oder erzählt wird, was halt also bei mir nicht wirklich groß angekommen ist. Irgendwie 99 war ja auch noch nicht so das ganz große Internet. Das heißt, ein schiefgegangenes Festival in den USA war in Deutschland jetzt kein ganz großes Thema.
Aber es war auch nicht hier in den Nachrichten. Also ich habe da nochmal recherchiert, ich habe ein bisschen gegoogelt. Das war in Europa nicht so eine Nachrichten, wie es in den USA eine Nachrichten war. Also da könnte man es nicht wirklich wissen.
Ja, genau. Und deswegen, man hat das nicht groß mitgekriegt, aber mein lieber Schwan, ist da alles schiefgegangen.
Also wir brauchen jetzt nicht den Inhalt nochmal nacherzählen, das wäre ja Quatsch. Wir erzählen was über unsere Eindrücke jetzt und ey, ich habe dem Dennis schon geschrieben, Fun Fact, ich habe von Bush, vom Bush-Auftritt, der sozusagen als vom Tag 1, als der Beruhigungsauftritt, kann man sagen, oder der Auftritt sozusagen, der die Massen ein bisschen beruhigt hat, gewertet wird, den habe ich hier auf DVD rumliegen, schon seit 15 Jahren oder so, die ich schon super eingestaubt habe, die ich glaube seit 100 Jahren nicht mehr geguckt. Ja, aber was da alles passiert ist, ich habe echt gedacht, so meine Fresse, ey. Selbst am ersten Tag schon, wo man sich denkt, mein Gott, es geht 3 Teile, da kann ja nicht so viel, da ist ein Aufbau irgendwie. Ich dachte mir, meine Fresse, am ersten Tag schon so viel schief gelaufen bei Korn. Mhm. Himmel. Wie der Security-Mann erzählt hatte, da dachte ich mir so, Gott.
Ja, das ist halt gruselig. Die hatten halt, also das muss man dazu sagen, die hatten die Dimension komplett unterschätzt. Die sind halt, also, beziehungsweise die wussten, wie viele kommen, aber sie dachten, ach, das geht schon, weil Woodstock 65 oder wann das war?
69
war ja auch so friedlich. Warum sollte es denn jetzt anders sein?
Da muss ich mal kurz intervenieren oder mal kurz reinhaken. Das hat dieser Michael Lang, der halt der Initiator von Woodstock 69 oder einer der Initiatoren von Woodstock 69, 94 und 99er war. Also der war der Hauptinitiator von 94 und 99. Der hat das so gesagt. Lest euch mal zum Beispiel über Woodstock 69 von The Who durch. Mal ein paar Sachen von Santana, mal ein paar Sachen durch. Das war nicht geil da. Das war definitiv nicht geil da. Wie halt, ich habe mal mehr von The Who mal durchgelesen, wie halt Roger Daltrey, der Sänger, mal geschrieben hat. Die sind über das Festivalgelände, haben die geguckt, wie halt Kinder im Morast gelegen haben, während ihre Eltern vollkommen bekifft und auf Drogen daneben rumgedanced sind. Und solche Geschichten. Also 69 war nicht so geil, wie es immer dargestellt wird.
Nee, es war nicht geil, aber es war friedlicher, weil die ganze Grundausrichtung dieses Flower Power, die Hippie-Bewegung und die Musik auch, die da gespielt wurde, man war viel mehr mit sich selbst beschäftigt und irgendwie war man friedlicher und freundlicher. Und
man war einfach mehr druff. Also das war einfach auch die nächste Sache.
Oder man war auf anderen Sachen druff. Das Problem war halt, dieses 30 Jahre später dasselbe nochmal machen, geht halt nicht, wenn die Musik halt von Korn, von Rage Against the Machine, von Limp Bizkit kommt. Das ist halt alles viel, viel aggressiver. Und dann hast du das Problem, dass die Leute halt viel nicht auf Gras waren, sondern auf irgendwelchen Trips. Und dann verlierst du halt schnell irgendwie die Kontrolle. Und wenn du die Kontrolle über, ich glaube, es waren 300.000 Leute in der Spitze.
Ja, 250 bis 300 oder sowas, ja.
Ja, wenn du über 300.000 Leute die Kontrolle verlierst, dann hast du sie halt komplett verloren. Dazu war es halt diese Bewegung von Limp Bizkit, von Korn, das waren halt auch, ich sag mal so, White Middle Class Guys, die da irgendwie wichtig waren und sich groß gefühlt haben. Und das war halt auch, also es gab dann danach viele Berichte von Frauen, die vergewaltigt wurden. Die haben halt auch Bilder gezeigt, wie Frauen beim Crowdsurfen, klar, denen wird auch heute noch an Hintern gefasst und vielleicht mal an die Brüste, aber so wie es da war, habe ich das live, glaube ich, noch nie wahrgenommen, dass eine Frau oben saß und einfach die ganze Zeit irgendwelche Hände nach ihren Brüsten gefasst haben. Das ist halt einfach widerlich gewesen und da hat es halt wahnsinnig an Securities, an Struktur gefehlt und auch an Zivilcourage, ja, das muss man auch sagen.
Das ist das Nächste, aber Securities muss man auch dazu, also wie gesagt, das brauchen jetzt, guckt euch die Doku an, dann wird es besser erklärt, aber es war ja im Prinzip keine Security, also wie die ihre T-Shirts da getauscht haben teilweise, damit sie Backstage kommen, ey, das war auch krass und wie du halt sagst, die Frauen, also ich gab für mich einen Moment, da standen mir wirklich Tränen in den Augen und da habe ich gedacht, da lief's mir ganz kalten Rücken runter, das war ganz am Ende der dritten Folge, wo dann die eine Organisatorin meinte halt so, ja, am Montag bekommt sie einen Anruf von einer Mutter, dass ihre Tochter mehrfach vergewaltigt wurde. Und da ich krieg jetzt gerade wieder Gänsehaut, wie sie es einfach sagt, die Frau mit Tränen in den Augen und einer ganz schweren Stimme.
Und ja, genau das war so krass. Das hat mir auch nochmal so den Boden unter den Füßen weggezogen, weil das halt, also ich meine, man hat geahnt, dass das passieren musste. Aber halt die Art, auch wie sie es rübergebracht hat, war halt einfach.
Ja, wie sie es halt gesagt hat, war unfassbar krass. Und Dennis hat mir, wir haben hin und her geschrieben, während Dennis geguckt hatte. Und Dennis meinte so, ja, Michael Lang, dem müsste man andauernd eine klatschen und so. Ganz am Ende, also ich habe auch die ganze Zeit gedacht, was für ein komischer Typ und so. Und ganz am Ende ist mir einfach bewusst geworden, dem ist alles klar gewesen, was da passiert ist. Der war bloß in so einer leugnerischen Welt, also er hat sich hat alles vor sich selbst verleugnet und der ist irgendwie 3 oder 4 Monate nach dem Interview schon gestorben oder so. Also dem war das klar, aber der konnte das irgendwie nicht prozessieren in seinem Kopf oder so, keine Ahnung.
Ja, aber also das ist ja, der ist ja großer Teil des Problems, ne? Der hat das 69er schön geredet, der hat ja in Interviews einfach. Also, ne, es gab dann so Pressekonferenzen, wo dann halt die Rundfunkstation und so sich mit den Veranstaltern unterhalten haben und ja, ausführlich halt fragen konnten. Und das war anfangs alles noch sehr positiv. Und gegen Ende sind die Fragen dann halt immer investigativer und kritischer geworden. Und er hat es weiterhin nur positiv gesehen. Und
bei aber ihm der kommt andere noch Typ aber genauso.
Die waren alle so. Bei ihm kommt aber noch dazu, was mich so genervt hat, wo er überhaupt nichts für kann. Aber der hat halt einfach ein Gesicht, das immer aussieht, als würde er grinsen. Also, wenn der halt, wo andere ein Resting-Bitch-Face haben, hat der ein Resting-Smile-Face. Und das hat es alles noch viel, viel schlimmer gemacht, finde ich, weil der dann immer mit so einem Schmunzeln im Gesicht unterwegs war. Und das hat mich irgendwann so genervt.
Und ich glaube wirklich, dass das war, also wie du sagst, er konnte nichts dafür. Es war einfach so, wie er halt auch schon mal sagte, der hatte, glaube ich, im Interview irgendwann mal gesagt, so zwischendurch, ja, what happened, happened oder what's done is done oder sowas in der Art und Weise, hat er ja gesagt. Und der hat das versucht, in seiner Welt alles irgendwie wegzulächeln. Also hatte, ich würde es fast mit so einem Joker-Grinsen vergleichen, fast schon irgendwie.
Ja.
Also das
kommt dem sehr
ganz,
nah.
Ganz, ganz, ganz weirder Typ war das gewesen. Also es ist niemand, wo ich jetzt sagen würde, rest in peace oder so, weil das war einfach ein Arschloch. Von vorne bis hinten war es einfach ein Arschloch. Wir müssen jetzt auch, da muss man aber auch ganz klar Woodstock 94 mal anbringen, was er auch schon gemacht hat, was komplett in die Binsen gegangen ist oder in die Hose gegangen ist, weil, aber da konnte er nichts dafür, aber auch irgendwie schon, weil er hat es einfach 4 Tage durchgeschifft. Also hat es wirklich 4 Tage Bindfäden geregnet und da gibt es halt so einen schönen Auftritt oder Anführungsstrichen schönen Auftritt von Green Day, wo Billy Joe Armstrong einfach mal so ein Stück Matsch im Mund nimmt und weiter singt. Also und solche, okay, Geschichten. Oder was ich halt krass fand bei der 99er-Doku, wo Wyclef Jean gespielt hat, wo er einfach mit Bierflaschen oder mit Plastikbechern oder Flaschen beworfen wurde.
Aber wie ich das, also da bin ich mir nicht sicher, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat er darum gebeten, weil ich
das habe ich auch nicht ganz genau verstanden.
Ja, aber irgendwie
ihm war es klar.
Ja,
genau. Ja, ihm war es irgendwie klar, was da passiert ist. Oder wie die eine Frau da, ich glaube, das war sogar die Mutter, also war so eine Fotografin war das, glaube ich. Das war die Mutter von der Frau, die dann mit dieser Vergewaltigung was erzählt hatte. Irgendwie, ich glaube, war das so eine Art und Weise. Jedenfalls hat die dann ist die rumgefahren und hat Müllbeutel verteilt, wo sie alle ausgelacht haben.
Ja, das ist halt auch der große Unterschied in den Generationen, was ich so versucht habe zu erwähnen. Das ist halt, 69 haben die Leute, glaube ich, eher mal auf sich selbst geachtet. Und also es gibt ja auch nichts, was ich widerlicher finde, als dieses, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, Festival-Gesochse, die halt denken, ich bin hier auf dem Festival, ich kann meinen Müll überall hinschmeißen, weil es gibt hier Leute, die heben das auf. Das macht mich wütend, das hatte ich schon immer gemacht. Und das war halt da, ich sag mal, die Hochphase, und du hattest halt praktisch 250, 300.000 Leute davon, die das halt gemacht haben.
Ja, und du, wie du es halt sagst, ist dir mal wirklich was aufgefallen? Das ist mir wirklich krass aufgefallen beim Gucken. Hast du irgendeinen BIPOC mal gesehen? Einen BIPOC-Menschen?
Boah, stimmt wenig. Also
bewusst. Gar keinen. Nee, ich glaube gar nicht. Du hast gar keinen gesehen. Niemanden, außer die eine Reporterin von MTV. Hm. War niemand weder schwarz noch asiatischer Herkunft noch Hispanic-Herkunft oder irgendwas.
Einer von den Securities war schwarz. Das fällt mir jetzt gerade ein. Wow. Ja, ja. Aber genau das, also ne, es war halt auch unfassbar.
Aber von weiß. Von den Zuschauern, du hast halt, das war halt, wie du halt White Middle Class, wie du gesagt hattest, machen dort irgendwie Party. Mhm. Und vor allem, was ich krass fand, die eine, die dort auch ein Interview gegeben hatte, die ist mit 14 dahin gefahren. Meine Eltern hatten mir einen Vogel gezeigt, wenn ich gesagt hätte, ich fahre mit 14 auf ein Festival mit 250.000 Leuten.
Ja, genau das. Und zwar völlig zu Recht.
Also ja, völlig zu Recht, ja, gleich. Ich war mit 16 zum ersten Mal auf einem Festival, wo 500 Leute waren. Also, mhm. Und da war es schon so kritisch, halbwegs so, ja, aber nichts ist irgendwie das Anstellste nach der Art.
Ja,
ja. Also, guckt euch, also, wir haben jetzt wirklich nicht mal ansatzweise am untersten Grund gekratzt von der Doku, was da alles passiert.
Ja, denkt an mich, wenn es um die Wasserversorgung an Tag 3 geht. Das ist. Aber noch mal ganz kurz, das muss ich noch ganz kurz loswerden, dass sie am ersten Tag den Leuten bei 45 Grad das Trinkwasser weggenommen haben, weil sie gesagt haben, nee, ihr nehmt hier kein Wasser mit drauf. Und dann die Wasserpreise im Laufe des Festivals von 4 Dollar der
auf die 12, Flasche, glaube ich, oder
so. 12 oder 14 sogar. Weil die Leute halt gemerkt haben, hey, es gibt kein Wasser mehr zu kaufen, dann können wir das wir verkaufen, ja wesentlich teurer machen. Wo ich auch noch mal Grüße an Christian Lindner schicken möchte. Er hat recht, der Markt regelt wirklich.
Ja, aber da gehen wir wieder zurück zu Rage Against the Machine. Das war halt ein Corporate-Festival. Das war nicht irgendwie Hippie und wir wollen alle frei sein und lieben uns, sondern das war ganz klar auf, wir machen Top-Dollar da und wir machen fetten Reibach ausgelegt. Vielleicht ja. Nicht von diesem Michael Lang-Typen da, vielleicht da nicht, weil ich glaube, der ist einfach zu durch gewesen für die Welt, für solche Gedanken, aber von allen anderen, vor allem von diesen, ich habe den Namen vergessen, von dem Typen mit halt wenig Haaren und der hat immer, dieser Typ, der immer gesprochen hat für alles da, wenn ihr die Doku guckt oder geguckt habt, wisst ihr, wen ich meine.
Ja, ich bin mit Namen auch zu schlecht dafür.
Ja, ich habe dann nicht gemerkt, Idiot war es trotzdem. Ja, die haben einfach versucht, richtig Kohle damit zu machen mit den Jugendlichen und jungen Leuten, die da hingekommen sind. Und ja, genau. natürlich waren es viele, viele Assis, die da waren. Wollen wir nicht schönreden. Die haben sie trotzdem behandelt wie die letzten Lumpen irgendwo in der Ecke. Das ja, muss genau. Man auch dazu sagen. Also du kannst nicht in irgendwie Leute mehr oder weniger auf so ein Festival einsperren. Das kann man fast schon sagen, weil du und dann irgendwie immer was zum Essen hinwerfen und dann mit dem Seil wieder wegziehen. So war es ja mehr oder weniger.
Ja, genau das. Und die Preise sind halt auch so hoch gegangen, weil es wurden halt nur die Ausschanklizenzen für teures Geld verkauft sozusagen. Und es gab halt keinerlei Vorgaben, wie teuer etwas sein kann oder irgendwelche Absprachen. Das heißt, die haben sich das alles selbst gegenseitig sozusagen erarbeitet, wie teuer sie werden können. Und natürlich ist man dann schnell in der Absprache und geht mit dem Preis so hoch, dass man sich sicher einen Gewinn rausholen kann. Und ja, das muss halt organisiert werden. Ich glaube, also ich hoffe, dass sowas in Deutschland bei unseren ganzen, da sind unsere ganzen Regularien und sowas mal echt ein Vorteil. Ich glaube, das würde bei uns nicht so passieren. Ich hoffe es zumindest.
Auch ein Doku-Tipp von mir, guckt mal auf NDR-Dokus, sowieso die besten Dokus in Deutschland, also auf deutschem Fernsehen oder deutschen Produktionen, finde ich. Da gibt es irgendwie eine Doku über Festivals zwischen 1970 und dem aktuellen Hurricane-Status. Und was da 1970 und 77 und 73 passiert ist in Deutschland, war jetzt auch nicht ganz so geil. Muss man mal dazu sagen. Also, da
das
gab's
stimmt, schon, aber auch das ist halt 20 Jahre vor Woodstock 99 passiert.
Das stimmt, glaube, auch wieder, ja.
So, ich glaube, in Deutschland sind Festivals schon relativ okay. Selbst die Unorganisierten sind halt auch Klassen drüber.
Mittlerweile schon. Also, ich finde ja wirklich in Deutschland sehr gut. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern geregelt ist. Wahrscheinlich ist es mittlerweile auch so. Aber dass du halt ab einer gewissen Anzahl von Leuten eine Security haben musst, finde ich halt wirklich gut. Das ist halt eine gute Sache. Oder halt eine gewisse Anzahl an Securities gemessen an den ZuschauerInnen, die dort da sind. Also das ist halt in Deutschland super geregelt. Du, wie gesagt, guckt euch die Doku an mit dem Hurricane da. Der Typ, der das Hurricane da organisiert, der erklärt das super gut. Und da denkst du dir auch so, wow. Also das ist halt, du denkst als Zuschauer oder als Gast, wenn du hinkommst, ist halt ein Rockfestival. Nee, es ist einfach ein fucking Business da. Und aber ein sehr gutes organisiertes Business, muss man dazu sagen. Also.
Ja, ja.
Aber die Doku, ich habe jetzt meinen Netflix-Account gekündigt, weil ich finde Netflix mittlerweile richtig scheiße teilweise, weil ja, Stranger Things, brauchen wir nicht drüber reden. reden wir wahrscheinlich noch, wenn du es mal geguckt hast, irgendwann mal.
Ja.
Aber ansonsten, ey, ist nur noch Grütze gewesen, was ich da geguckt habe. Das Beste an Netflix waren die Dokus, und da habe ich fast alle durchgeguckt, die mich interessiert haben. Vielleicht kommt ein paar Monate wieder mal rein für neue Dokus, aber der Rest kann mir scheißegal am Arsch vorbeigehen.
Ja, ich habe gerade ganz kurz gesehen, die Amigos beschweren sich, dass sich Oliver Kalkofe über sie beschwert und die Amigos sind mal wieder auf Platz 1 in den deutschen Charts. Ist das nicht gut? Musikstandort Deutschland.
Ey, ich bleib dabei. Nix gegen die Amigos. Bernd und Karl-Heinz sind hier, die haben ja immer Narrenfreiheit, die beiden.
Ja. Die finden Kalkofe übrigens, das wundert einen jetzt, überhaupt gar nicht witzig. Im Gegenteil, sie sagen Dinge wie, wir würden uns wünschen, ihm mal unter vier Augen zu begegnen. Und da könnte man sich ruhig in der Ecke ein Wort zuflüstern, das er versteht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Oliver Kalkofe ist der Erste, der mafiös von den Amigos bedroht wurde.
Ey, das finde ich so lustig, vor allem die beiden.
Ja.
Die wirken einfach wie die beste Werbung für Valium und Baldrian und Schlaftabletten überhaupt.
Ich wäre halt so gerne dabei. Also ich wäre halt so gerne dabei, wenn die sich begegnen, weil Kalkofe, die halt sowas von unter Tisch redet, in Sekundenschnelle. Das ist schon.
So, Stefan Raab präsentiert Promi debattieren oder sowas.
Ja, sowas. Ich meine, jetzt, wo Kalkofe wieder mit Pastewka kann, das wäre doch ein cooles Tag-Team-Match.
Warum nicht?
Ja.
Aber danach, ja, wie du so halt sagst, dann weinen die Amigos einfach mal. Die weinen einfach nur noch.
Ich fürchte auch.
Ja, aber ich glaube also ist nicht genug gesagt zum Woodstock 99 Doku-Dings da, aber wir haben jetzt genug gesagt drüber, weil guckt's euch einfach an. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach einer der krassesten Dokus, die es auf Netflix gibt. Noch ein Tipp von mir, guckt euch mal LA92 Doku noch an auf Netflix. Wenn sie noch da ist, weiß ich nicht. Das ist krass. Es geht halt um die Ausschreitung. Hast du sie geguckt?
Nee.
Schreib die auf, wenn du es noch da, guckst du dir an. Es geht um die Ausschreitung 1992 in LA, die halt von den Schwarzen da angezettelt wurde. Und die Doku ist wirklich nur, die geht, glaubt, knapp eine Stunde oder 60, 70 Minuten oder sowas. Und du hörst keinen Sprecher und nichts, du hörst nur Polizeifunk die ganze Zeit. Und das ist irgendwann so beklemmend und so krass.
Das glaube ich.
Was du da für Nachrichten hörst. Du hörst keinen Sprecher und nicht. Ab und zu siehst mal so eine Schrifttafel. Aber ansonsten ist das so. Also, das ist wirklich eine krasse, krasse, krasse Doku. Die hat mich wirklich auch genauso ähnlich wie die Woodstock-Doku komplett umgehauen.
Ja. Ich schau mal rein. Das klingt sehr, sehr gut.
Ja, und dann wollte ich ja noch mal kurz über das. Du hast bei dir liegen das Dave Grohl Buch Storyteller, nicht?
Mhm, genau.
Ich habe es jetzt in meinem Urlaub gelesen. Das lässt sich wunderbar. Es liest sich echt gut durch. Es hat bloß für mich so ein kleines Geschmäckle, wie man sagt. Ich habe danach noch mal so. Also im Nachwort steht irgendwie noch wegen, ja, das hatte drei, ist durch drei Lektorate gegangen. Sagt man das so? Drei Lektorate. Da ist drei Lektorate gegangen. Und das merkt man halt auch krass, weil, also vielleicht liegt es an der deutschen Übersetzung, kann ich jetzt nicht sagen, aber es war halt teilweise schon so, boah, ey, das ist ja, also ein Drehbuchautor von Disney hätte es nicht besser schreiben können. Oder irgendwie. Okay. Also es ist schon so, ja, ich habe in meinem Bett gelegen und von ihr geträumt und dann habe ich, dann bin ich eingeschlafen und dann ist das mir der Song in mein Gedächtnis gekommen oder sowas ähnliches. Also solche Sachen und da dachte ich mir so, das klingt mir zu pathetisch, zu aufgesetzt. Wahrscheinlich sind wir Europäer dafür nicht gemacht, das klingt mir einfach zu amerikanisch.
Ich wollte genau das gerade sagen, das klingt einfach wahnsinnig amerikanisch.
Ja, das ist, also es, ich fand's wirklich super, weil teilweise gibt's da Geschichten. Bei einer Geschichte, die ist eine ganz, ganz kleine Anekdote, die geht wirklich bloß über 3 oder 4 Zeilen, aber da habe ich so wirklich laut aufgeschrien, what? Und die fand ich wirklich sau, sau gut. Also die, das ist eine krasse Geschichte. Will ich dir nicht erzählen, wenn du das Buch noch lesen wirst, weil, oh, Entschuldigung, ich bin gerade an mein Mikro gekommen, ja, die ist wirklich cool, die Story. Ansonsten, ja, ist halt ein nettes Buch, was man zwischendurch liest. Ich finde es jetzt nicht so krass, wie alles machen, wie es so gehypt ist. Was mir super aufgefallen ist bei dem Buch, wirklich, das ist mir während des Lesens am Ende sowieso krass aufgefallen, bei der Danksagung von ihm. Chris Novoselic wird kaum erwähnt, bis gar nicht erwähnt. Also Danksagung wird er nicht erwähnt und in den Stories wird er nicht erwähnt und kaum. Also wirklich, das ist, also ich glaube, beide haben da Beef.
Keine Ahnung, kann ich nur einschätzen.
Aber das ist, der hat ja wirklich mehr fast schon übertrieben gesagt, dem Fahrer vom dritten Auftritt beim Reading Festival 1998 gedankt, so nach der Art und Weise. Also, aber Chris Novoselic, mit dem er halt 5 Jahre in der Band gespielt hat, oder 4 Jahre in der Band gespielt hat, hat er nicht ein einziges Wort an Danksagung gewidmet.
Ja, okay, das ist schon komisch.
Und das fand ich halt schon ziemlich krass. Aber naja. Trotzdem, ich glaube, das ist so ein, ich bin mir nicht sicher, aber ich, weil jetzt halt die Foo Fighters wird es ja erstmal nicht mehr geben, sind wir uns alle sicher. Das ist so ein Ding, wo er sich wahrscheinlich hinsetzen könnte und das mit so einem Filmteam als Dokumentation aufarbeiten könnte oder als Real, als Film halt oder so, keine Ahnung, oder so ein Biopic-mäßiges Ding. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er da noch was draus macht.
Und ich bin ja jetzt ein bisschen, auch wieder ein kleiner Tipp von mir, auf YouTube gibt's die, ich weiß nicht, ob die so legal sind, aber es gibt's trotzdem, die Foo Fighters haben im Jahr 2015, 16, haben die sozusagen, das nennt sich Sonic Highways, haben die mehrere Städte, die halt musikalische Bedeutung für USA haben, bereist und haben dort in verschiedensten Locations und mit verschiedensten Leuten da Songs aufgenommen und erzählen halt, wie die Städte halt für die musikalische Entwicklung der USA beigetragen oder was die beigetragen haben, besser gesagt. Das sind von New Orleans über Chicago, L.A., New York
natürlich. Du musst dich alle aufzählen.
Ja, aber so eine Art, also es ist halt wirklich super interessant, hat mir sehr gut gefallen. Natürlich wieder ein kleines Geschmäckle, man sieht die ganze Zeit Taylor Hawkins und ich kann es immer noch nicht wirklich verarbeiten, dass er nicht mehr da ist. Wirklich, das ist total krass, obwohl ich nicht der größte Foo Fighters-Fan bin, aber trotzdem, ich finde es immer noch super krass, dass der Typ schon gestorben ist.
Ist es auch. Das ist auch jedes Mal. Ich habe letztens auch nochmal das Carpool-Karaoke mit denen gesehen und ach, das ist schon wirklich traurig.
Ja, ich bin ja, das habe ich letztens auch gesehen, das Carpool-Karaoke. Ich finde es ja furchtbar, aber trotzdem gucke ich es gern. Also, Also wer noch wirklich glaubt, dass James Corden da wirklich eine Straße lang fährt und der dir wirklich da wirklich sowas machen, ist halt Quatsch.
Ja, natürlich ist das behauptet doch auch keiner ernsthaft.
Ich glaube schon, dass ein paar Leute glauben, dass der halt
wirklich. Nein, das glaubt doch kein Mensch. Also wirklich.
Weiß ich nicht. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass manche Leute so, na klar, fährt er den Sunset Boulevard runter und dann den Rodeo Drive und so. Ja, der fährt einfach über einen NBC-Parkplatz oder wo auch immer dann seine Show ist und dann ist gut. Also, aber trotzdem ist lustig. Ja, und dieses Jahr haben sich ja auch zum fünften Mal die Tode, jetzt echt eine krasse Note, aber trotzdem, von, wie heißt der, Chester Bennington und Chris Cornell gejährt. Schon 5 Jahre sind die beiden tot. Finde ich auch krass.
Okay, abgefahren.
Ja, Zeit vergeht und so.
Mhm.
Aber das finde ich auch krass, dass Linkin Park da einfach konsequent, also ich glaube, die haben mal einen Gig gemacht, so ähnlich wie das die Foo Fighters jetzt vorhaben. Aber dass die halt dann nicht sagen, ja, wir machen jetzt weiter und suchen uns noch einen neuen Sänger oder Sängerin oder so, finde ich ganz gut, dass die das jetzt bis jetzt noch so belassen.
Ja, ja. Man weiß es nicht.
Ja, bis Mike Shinoda irgendwann das Geld ausgeht, dann sagt er, ja, komm, mach mal.
Ja, ja. Alles klar. Ich glaube, wir sind durch, oder?
Ich glaube, wir sind durch. Auf meinem digitalen Zettel ist nichts mehr. Wir haben über Anthem gesprochen, wir haben über Rage Against the Machine gesprochen, Woodstock-Doku. Alles gut. Ja, wie gesagt, wir wären heute bei Tokotronic mit der Vorband, nicht Seattle. Ich glaube, sie hat sogar im Interview, oder ich habe mal über sie gelesen, dass sie das natürlich nach Tokotronic benannt hat, ihren Namen da.
Aber da passt das ja, oder hätte das ja gepasst.
Hätte gepasst. Ja, aber mein Gott.
Eben.
Irgendein anderes Konzert mit anderen Leuten, andere Bands.
Ja.
Irgendwas wird sich schon mal ergeben.
Richtig, so sieht's aus.
Bis dahin sage ich auf jeden Fall gute Besserung, Dennis. Obwohl, wenn ihr es schon hört, am kommenden Freitag oder wann auch immer, wird er wahrscheinlich schon weitestgehend über dem Berg sein.
Trotzdem, das würde ich schwer hoffen.
Trotzdem könnt ihr noch mal ein bisschen Liebe für Dennis da lassen in den Kommentaren oder in den Nachrichten oder so. Ey, kein Mensch schreibt uns Kommentare. Das ist absoluter
Quatsch. Wo denn auch? Das macht überhaupt keinen Sinn, was du erzählst.
Ja, ich weiß da auch nicht. Ey, ich höre letzte Zeit so viele Podcasts. Ich bin mittlerweile schon so indoktriniert. So, ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und macht mal das und schreibt in die Kommis und so. Ey, keine Ahnung.
Ja, von daher machen wir jetzt hier Schluss, bevor du noch sagst, die sollen uns irgendwo abonnieren oder bei irgendeiner Drogerie Sachen bestellen oder sowas.
Warum nicht? Also
weil die uns nichts bezahlen. Von daher
Aber die können uns trotzdem bei iTunes und bei irgendwas anderem abonnieren. Das geht schon. Das geht schon klar.
Ja, okay.
Ja,
ich hab komm, die eine Leute, Seite genau. Gut, echt, es wird nicht mehr besser. Wir hören jetzt hier besser auf.
Genau. Heute ist noch Bundesliga. Ja, gestern Dortmund 3-1.
Jetzt hör auf, verdammt nochmal.
Ich weiß, das war jetzt aber eine Absicht.
Ich wollte ihn nicht weiß.
Dann, Leute, haltet die Ohren steif, macht's gut, lasst euch impfen und geht auf Konzerte und hört viel Musik. Tschüss.
Genau, bis dann. Tschüss. Ach, und wählt keine Nazis, ihr kennt das Spiel.